Wir wollen beten. Ja, man steht auf, auch in der Methodistenkirche und auch hier, dann bin ich so richtig im Element. Wir beten. Ja, Herr Jesus, so gerne würden wir noch ein bisschen mitwirken und mitmachen an unserer Erlösung. Aber es steht geschrieben, nicht durch Heer und Macht und Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und so haben wir es eben gesungen und so wollen wir es auch festhalten. Du allein bist der, der uns gerufen hat, der uns erlöst hat und der uns in seine Herrlichkeit bringt. Deine Gnade war es allein. Und wir dürfen dankbar sein, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns gerufen hast und dass jetzt dieses Wort in uns wirkt, uns umgestaltet, uns verwandelt. Ja, es soll uns in dein Bild umgestalten. Wenn wir daran denken, kann es uns manches Mal Angst werden, wenn wir uns ansehen und fragen, Herr, wie weit bin ich schon? Wie weit bist du mit mir gekommen? Aber da dürfen wir einfach wissen, du hast ein Werk angefangen und was du angefangen hast, das wirst du auch vollenden. Davon sind wir überzeugt, weil es deine Art ist und weil es dein Wort verheißen hat. So komm du heute Morgen und segne uns. Und sei du mitten unter uns. Segne unseren Bruder, der uns heute Morgen dient, und öffne uns die Ohren und die Herzen, dein Wort zu empfangen. Dich, Vater, wollen wir anbeten im Namen Jesu und dir danken. Und dich auch in die, und auch in die Fürbitte einschließen, alle, die du uns anbefohlen hast. Du kennst die vielen Nöte auch hier unter uns. Du kennst die vielen Nöte draußen. Erbarme dich doch nach deiner Liebe und nach deiner Gnade. So rühmen wir deinen Namen in diesem Vormittag und beten dich an, Herr Jesus und Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir nehmen unsere Plätze ein und jetzt ist Bruder Ullmann dran, den ich hiermit auch herzlich begrüße und er wird seinen Wortdienst nun beginnen.
In Christo Geliebte, liebe Freunde, zuerst wünschen wir uns allen einen recht frohen und gesegneten Tag. Und dann grüßen wir uns alle als Menschen, die unser Gott und Vater zusammengerufen hat unter seinem Wort. Das Thema nenne ich und lautet der gottgegebene Auftrag des Heiligen Geistes. Pfingsten, ein heilsgeschichtliches Ereignis als Vorerfüllung alttestamentlicher Prophetie auf dem Boden Israels. Und soll es heute Morgen nicht um Geister gehen, sondern um den einen Gottesgeist, der zu Pfingsten ausgegossen wurde, über sein Aufgabengebiet. Und das, was er jetzt tut und was ihm von Gott zugewiesen ist als Auftrag, darüber wollen wir eine Stunde miteinander nachdenken. Zuerst stellen wir fest, dass der Heilige Geist immer in Wesenseinheit Gottes und in Übereinstimmung mit dem Vater und dem Sohn steht. Da lesen wir zum Beispiel Johannes 16, Vers 13, Er wird euch in das Ganze der Wahrheit hineinführen. Wer ist denn die Wahrheit? Wer ist denn die Wahrheit? Das ist doch der Sohn. Der Sohn ist es, denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden. Das kann er gar nicht, weil er nicht aus sich selbst allein existieren kann. Er produziert sich nicht selbst, sondern was er irgend hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich, wer ist der mich? Das ist der Sohn. Er wird den Sohn verherrlichen und groß machen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, wird von mir zeugen. Kapitel 15, 26. Der Heilige Geist macht sich also nicht selbst groß. Er ist und bleibt immer gebunden an dem ihm gegebenen Auftrag. Nie operiert, nie handelt und entscheidet er eigenmächtig nach eigener Regie. Alles, was er tut und wie er es tut, das läuft genau nach dem ihm zugewiesenen Plan Gottes ab. Wir haben auch solche Parallelen bei unserem Herrn Jesus Christus. Da lesen wir in Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von oder aus sich selbst heraustun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Viele meinen ja, der Heilige Geist sei eine Person. So richtig kann ich mich dieser Deutung nicht anschließen. Für mich ist er die koordinierte und in allem übereinstimmende Energie und Wesensausstrahlung Gottes. Es haftet dem Heiligen Geist so viel Persönlichkeit an, dass man denken könnte, die christliche Lehre von der Dreieinigkeit sei richtig. Im Judentum wird diese Auffassung eines dreieinigen Gottes abgelehnt, da es im gesamten Alten Testament nur um den allein einzigen Gott geht, der uns auch im Neuen Testament uns so gezeigt wird, wenn es zum Beispiel um die Vollendung der Welt geht, als der allein einzige Gott, aus dem alles herausgekommen ist, durch den und zu ihm hinein alles geschaffen und geworden ist. Alles unterstellt sich in der Zielvollendung dem Vater und zuletzt auch der Sohn. Auch der Sohn tritt zurück. Auf das Gott sei alles in allem. Im Übrigen gibt es in der Schrift kein einziges Gebet zum Heiligen Geist. Wir sollen zum Vater beten im Namen Jesu durch den Heiligen Geist. Nun zu unserem Thema. Der gottgegebene Auftrag des Heiligen Geistes. Es ist erstaunlich, wie vielschichtig und umfangreich die Tätigkeit und das Aufgabengebiet des Heiligen Geistes ist. Wenn man die Schrift durchforscht, kommt einem eine ganze Flut tiefgreifender Zeugnisse entgegen. Dabei ist es also wichtig, dass man die Aufgaben differenziert, das heißt der jeweiligen Heilsordnung entsprechend aktualisiert. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke, den wir bei dieser Betrachtung nicht außer Acht lassen dürfen. Der Heilige Geist tut nicht immer das Gleiche. Es gibt enorme Veränderungen im Aufgabengebiet und in der Strategie des Heiligen Geistes innerhalb der Heilsgeschichte. Und nicht immer ging es geistlich-göttlich zu, auch wenn man die Aktionen im Namen des Heiligen Geistes ablaufen wollte. Schon in den ersten Versen der Bibel wird von diesem Gottesgeist berichtet. 1. Mose 1, Vers 2. Da lesen wir, und die Erde wurde wüst entleert. Sie wurde in Trümmern gelegt. Sie wurde inhaltlos. Sie wurde ein Chaos. Und Finsternis war über der Tiefe, und der Geistwind Gottes, die koordinierte Kraft, schwebte, sie vibrierte, sie brütete über dem Urmeer, den katastrophalen Verwüstungen. Ja, was war das Ergebnis dieser Geistestätigkeit ganz am Anfang? Was war das Ergebnis? Die heutige Schöpfung, in der wir leben, die heutige Schöpfung. Diese erlebte eine tiefgreifende Wiederherstellung, eine Erneuerung und Restaurierung. Und das war in der Hauptsache das Werk und das Tun des Heiligen Geistes. Später lesen wir immer wieder, dass der Geist Gottes einzelnen Menschen zugeteilt wurde, zum Beispiel bei Josef. Oder wenn wir in 2. Mose 31, 3 von einem Mann vom Stamme Juda lesen, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, in Weisheit und Verstand und in Kenntnis und jeglichem guten Werk. Ein weiteres Zeugnis dann in 4. Mose 11, 17, und Jahwe sprach zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, und ich werde herniederkommen und da selbst mit dir reden. Und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, auf sie legen, dass sie mit dir die Last tragen und du sie nicht allein tragen musst. Auch über Biliam, über Othniel, über Gideon, Jephtha, Simson und Samuel und David und andere kam der Geist Gottes. Erst bei dem Propheten Jesaja, da erfahren wir eine Erweiterung. Und da heißt es in Kapitel 44, 1 und 3, und nun höre, Jakob, mein Knecht, und du Israel, den ich erwählt habe, ich gieße meinen Geist auf den Samen Israels. Also erst von Einzelnen, dann auf den Samen Israels. Nicht mehr Einzelne, sondern ein ganzes Volk, das Volk seiner Wahl. Einzigartig ist das Zeugnis in Joel 2, 28. Und bei diesem Text kommt nun noch eine Dimension hinzu. Da lesen wir nach diesem. Es ist wichtig, dass wir in unserer Bibel auch manchmal Dinge anstreichen, weil sie ungeheuer wertvoll sind. Nach diesem oder danach, dann müssen wir den Kontext lesen. Was kam denn danach oder was kam vorher? Danach wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Also erst Einzelne, sein Volk, dann über alles Fleisch. Über alles Fleisch. Eine gewaltige Erweiterung. Eine Erweiterung, eine Dimension, die es bis heute noch nicht gegeben hat. Überhaupt nicht. Zunächst werden eure Söhne und Töchter prophezeien, eure Alten werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Ja, und nun sind wir ja gewohnt und von der Tradition verdorben, dass dieses Prophetenwort zu Pfingsten in Erfüllung ging. Wer sich einmal die Mühe macht und den Text Joel mit dem Pfingstgeschehen vergleicht, wird manche Aussagen nicht zusammenbringen können. So groß sind eigentlich die Widersprüche. Das Geschehen vor 2000 Jahren zu Pfingsten war nur ein schattenhafter Anbruch. Es war nur eine Teil- und Vorerfüllung dessen, was sich erst bei der Wiederkehr des Königs und Messias Israels voll und ganz erfüllen wird. Wir stehen also bei dem Pfingstgeschehen hundertprozentig auf israelitischem Boden, Verheißungsboden. Aber alles, das war ja nur der Anbruch von dem, was sich noch in einem viel größeren Maße ausdehnen wird, was noch kommen wird. Liebe Geschwister, mit dem Pfingstwunder begann auch eine Gemeinde, die ersten Schritte zu machen. Es war die sogenannte Urgemeinde, die zu Jerusalem ihre Geburtsstunde hatte. Aber diese herausgerufene Gemeinde war nur der Beginn. Es war die Erstlingsschar. Es war der Anbruch von dem kommenden Messiasreich. Und wie hat dieses Geisteswirken, dieses Geschehen, diese Leute verändert? Aus diesem verängstigten, verscheuchten Häuflein verkrachter Existenzen, Jünger wurden sie genannt, die sich verkrochen hatten, wurden mutige Bekenner, die sich lieber einsperren ließen, als dass sie mit der frommen Welt kooperieren wollten. Da lesen wir, wir können es noch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, was wir betastet und was wir gehört haben. In Apostelgeschichte 4, 13 haben wir noch ein Zeugnis. Da lesen wir, als sie aber die Freimütigkeit, die Zuversicht, den Freimut, das unerschrockene und mutige Reden des Petrus und des Johannes sahen und in Erwägung zogen, dass es Menschen waren ohne Gelehrtenbildung und Laien waren, da wunderten sie sich und sie staunten. Ja, die Menge hat übersetzt, es waren Leute ohne Schulung und ohne gelehrte Bildung. Bengel übersetzt, es waren gemeine Leute. Andere Übersetzungen, es waren Leute, die nicht studiert haben. Sie waren taktlos, sie waren unanständig, sie waren unbeholfen. Sie waren in ihrem eigenen Stand ganz gering. Leute, die nicht schreiben können, eigentlich Stümper. Das geläufige Wort Laien ist die Zusammenfassung. Andere Übersetzungen schreiben, es waren Leute, die kein Ansehen hatten. Auch als Unwissende, als nicht Kunstverständige wurden sie bezeichnet. Menschen, die nicht in Amt und Würden standen. Diese galten als gering, gemein, gewöhnlich und niedrig. Das ist also der Text. Und soll ich Ihnen sagen, was eigentlich im Grundtext da steht? Fürche Wörter. Da steht A, Grammaton und Idiotes. Was Das bedeutet, ist also grammatisch, ist das Gegenteil. Und Idiotis brauche ich nicht verdeutschen. Ja, Gott wendet sich immer zuerst an den verwahrlosesten Rest und stellt ihn heraus. Er arbeitet niemals in Schablonen. Nein, er nimmt sie alle. Die Großen, die Kleinen, die Gebildeten und die Lumpen. Durch den Heiligen Geist werden sie alle verändert und umgewandelt, sodass dadurch der Vater verherrlicht wird. Das hängt mit dem Auftrag Gottes zusammen, den er den Heiligen Geist gegeben hat. Ist das nicht, liebe Geschwister, eine wunderbare Botschaft, wo wir von jedem Dreck der Sünde reingewaschen werden und nicht mehr in den vielen Ängsten und Zwangsvorstellungen der Philosophen und der Psychologen elendiglich verenden müssen, sondern wir bekommen ein neues Leben und dürfen darin stehen? Durch die geistesmächtige Predigt der Jünger wurden viele Menschen zum Glauben gerufen. Gott begleitete die Verkündigung mit Zeichen und Wunder. Es ist deshalb allzu verständlich. Bei so viel Schläferei in den Gemeinden, dass man heutzutage wieder zurück zur Urgemeinde will und dazu ein erneutes Pfingsten begehrt und heiß erfleht und erbetet. Nun stellen Sie sich vor, dieses riesenhafte große Angebot Gottes der Geistesausgießung, dieses frühlinghafte Erwachen wurde durch Ablehnung und Widerspruch auf Eis gelegt. Ein schweres Gericht ging über Israel nieder, die Urgemeinde verschwand und mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70, ja, da gingen alle Lichter über Israel eine lange, lange Zeit aus. Der Vorhang fällt, ein neues Bühnenbild wird aufgestellt, Szenenwechsel. Nicht mehr ein Volk, sondern Einzelne aus den Nationen, einschließlich Israel, werden von Gott ins Blickfeld gerückt. Eine völlig neue Situation, die 12 Apostel fast aus die Angel gehoben hat. Gott geht einen Weg der Rettung zu den Nationen, und zwar losgelöst von Israel und ohne ihre Heilsvermittlung. Das war ein so abscheulicher Gedanke für die Apostel und die damalige Jüngergemeinde, dass sie mit großer Abneigung und Hartherzigkeit sich dagegen stemmten. Wir lesen die Apostelgeschichte, wie sie sich aufgelehnt haben, wie sie mokiert haben. Der Apostel Petrus, der bekam mit einem Tuch gefüllt mit unreinen Tieren eine Sonderlektion erteilt, damit er überhaupt in der Lage war, diese tiefgreifende und schwerwiegende Veränderung in der Heilsgeschichte Gottes annähernd richtig beurteilen zu können. Das hätten die Jünger nicht gekonnt. Das war ein tiefer Eingriff. Er selbst bekennt ja in der Apostelgeschichte 10, wir sind ja so mangelhaft im gründlichen Lesen. Manchmal muss man eine Schriftstelle 10, 20, 30, 50 mal lesen. Ich habe auch vieles überlesen. Und da steht in Apostelgeschichte 10, 36 bis 45, dass das fleischgewordene Wort Christus, der Logos, zu den Söhnen Israel gesandt wurde. Ist ja klar. Also er kam damals nur zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, um die Verheißung der Väter zu erfüllen. Und Paulus sagt, er war ein Diener der Beschneidung. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Jetzt steht ein Satz da, den habe ich mir ein paar Mal lesen. Nicht dem ganzen Volk. Warum hat Gott das nicht gemacht? Warum hat Gott damals nicht diesen Christus dem ganzen Volk offenbart? Warum? Ja, da steht da, sondern nur von den Gott zuvor erwählten Zeugen. Das ist doch ein Gedanke, darüber müssen wir mal nachdenken. Und er hat uns befohlen und den Auftrag gegeben, dem Volke zu predigen. Welchen Volke? Dem Volke Israel. Und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, anders, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, die gerieten außer sich. Die waren tiefgründig erschüttert, entsetzt und konnten es nicht fassen, dass auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Wir fassen erst einmal zusammen. Zu Pfingsten ging es um die Ausgießung des Heiligen Geistes über Israel als Teilerfüllung alttestamentlicher Prophetie. Wir lesen in Sacharja 12, Vers 10, und ich werde über Deutschland, über England und Frankreich den Heiligen Geist ausgießen. Ja, das steht überhaupt nicht da. Das steht nicht da. Nein, das steht nicht da. Es gibt Visionen. Schon viele Jahrzehnte. Die neueste Vision ist jetzt, weil das nicht klappt, mit der Erweckung über Deutschland, Frankreich und England, dass es jetzt in Deggendorf losbricht. In Deggendorf. Dort soll, das ist ein Ort im Süden Bayern. Da soll also der Aufbruch über ganz Deutschland folgen. Aber das steht nicht hier. Es steht hier, ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Allerdings wird hier die Ausgießung des Heiligen Geistes auf einen späteren Zeitpunkt festgelegt. Denn zwischen dieser Prophetie liegt dann das Kreuz, der Tod des Gottessohnes und seine Auferstehung und Wiederkehr. Vor 2000 Jahren hat das Volk nicht auf den Gekreuzigten geschaut. Sie haben weggeblickt, weil sie das Kreuz für eine große Schande, für einen großen Skandal und Ärgernis für sie war. Wenn aber des Menschensohn wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit, da werden alle zwölf Stämme gebeugt, niederfallen. Deshalb heißt es ja in Hesekiel 39, Vers 29, und ich werde meinen Geist über das Haus Israel. Nirgends steht geschrieben, dass über Deutschland der Heilige Geist ausgegossen werde. Das ist ein Unfug. Ja, über das Haus Israel und das ganze 12-Stämme-Volk spricht der Herr Yahweh. Jesaja 44, 3, und ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen und werde meinen Segen auf deine Sprösslinge legen. Deshalb darf es unter dem Islam kein Israel geben, verstehen wir? Weil damit die Verheißung Gottes durchgestrichen und ungültig gemacht wird. Deshalb darf das Volk Israel nicht dort sich eine Existenz schaffen, weil damit hunderte von Gottesverheißungen nicht realisiert werden können. Hier müssen wir natürlich auch die Theologie anzählen, die in den vergangenen zwei Jahrtausenden nicht anders in dem Sinn gehabt hat, das Pfingstgeschehen auf ihre Kirche zu übertragen. Das war es durchaus nicht. Und auch das Verständnis der 12 Apostel war ein anderes. Denn wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl erstens in Jerusalem oder von Jerusalem anfangend, als auch zweitens in Judäa und drittens am Samaria und viertens bis zur letzten Grenze des Landes. In den meisten Übersetzungen lesen wir von den äußersten Enden der Erde. Wenn wir diesen Text geschichtlich, historisch betrachten, dann ist das eben eine falsche Wortwahl. Der Heilige Geist hat die zwölf Apostel zu Aposteln der Beschneidung bestimmt. Es gibt ja auch in der Bibel ein Volk der Beschneidung. Das ist Israel. Und es gibt Apostel der Beschneidung, die ihren Auftrag und ihre Ordination und Bevollmächtigung für dieses Volk hatten und auch behielten. Ihre Briefe geben davon Zeugnis. Mit der Verstockung, dem Gericht und der Wegführung Israels unter die Nationen endete auch das Heilsprogramm, was Gott für dieses Volk durch die Propheten vorgesehen und verheißen hatte. Es war eine große Weichenstellung, wo das auserwählte Israel auf das tote Gleis geschoben wurde und Gott einen bisher verborgenen Heilsweg zum ersten Mal durch das besondere auserwählte Gefäß des Apostel Paulus verkündigen ließ. Damit wurde auch die gesamte Strategie des Heiligen Geistes und sein Aufgabengebiet umgesteckt und verändert. Das ist ein wichtiger Satz, ein Gedanke, den wir wenigstens erst einmal in unser Bewusstsein hineinspeichern wollen. Mit dieser Weichenstellung wurde also auch die gesamte Strategie des Heiligen Geistes, sein Aufgabenfeld, umgesteckt und verändert. Vor allem aber die Zielbestimmung wurde anders. Es trat hinfort nicht ein sichtbares Gottesreich unter der Führung Israels in Erscheinung, sondern eine Gemeinde, die im Verborgenen gesammelt, zubereitet wird und in den Himmel kommt. Nein, nicht in den Himmel kommt, sondern für den Christus passend gemacht wird. Das ist das Ziel. Diese Gemeinde, die eine klare, unauswechselbare Bezeichnung bekommen hat, nämlich, darf ich mal fragen, was hat die Gemeinde für eine unauswechselbare Bezeichnung noch bekommen? Leib des Christus, Christus zu sein, ist hinfort das Wirkungsfeld des zu Pfingsten ausgegossenen Gottesgeistes. Wer diese Dienstzuweisung des Heiligen Geistes, die für das Volk Israel, die Erde und die Nationen bestimmt sind, undifferenziert auf die Gemeindeebene transportiert und dort praktizieren will, verfälscht das Wort und verdreht den Ratschluss und den Plan Gottes. Eine ziemlich klare Formulierung. Ich bin geprägt durch 45 Jahre Auseinandersetzung mit der Heilsgeschichte. Deshalb sind also auch Sätze so gestaltet. Wer lauthals schreit, zurück zur Urgemeinde mit den vielen Gaben und Zeichen und Wundern, hat die Umstellung und die Veränderung in der Heilsordnung nach Israels Fall nicht erkannt. Auch wenn man 10-mal biblisch und 20-mal komm Heiliger Geist hintereinander betet und singt, wird das nicht anders. Da wird es höchstens zu einer lichtvollen Verführung kommen. Aber niemals steht hinter diesem Begehren und Verlangen der Wille Gottes. Das war eigentlich eine viel, viel zu lange Einleitung. Ich weiß das. Nun möchte ich noch etwas über die neue Tätigkeit des Heiligen Geistes bezeugen und nenne aus der Fülle wenigstens drei Punkte. Ziehe ich also heraus. Erstens das Zeugnis und das Zeugungsamt. Dieser erste Punkt ist wesensgleich und übereinstimmend mit der Heilsordnung für Israel. Da gibt es keine Unterschiede. Der Heilige Geist überführt und rettet Menschen aus dem Tod und aus der Macht der Finsternis und schenkt ihnen göttliches neues Leben. Und das geht nur über den Weg der Zeugung. Nach seinem Willen, nach seiner Lust, nach seinem Wohlgefallen, nach seiner innersten Glückseligkeit hat er uns. Also wehe, wer sich vor dem Er stellt. Auch in der Reihenfolge ist es nicht anders. Er kommt immer vor uns. Hat er uns durch das Wort der Wahrheit neugezeugt zu Erstlingen seiner Schöpfung. Wir erfahren hier, dass er es ist, der dieses neue Leben wirkt, und wir erfahren auch das Mittel, wodurch es geschieht. Das ist das Wort Gottes. Das ist das Mittel, das Wort der Wahrheit. Nicht aus dem verweslichen Samen, sondern aus dem unverweslichen, nämlich durch das lebendige, bleibende Wort Gottes. Das ist also der Samenträger. Das ist der Samenträger. Dieses energiegeladene Gotteswort. Deshalb heißt es dann auch in Johannes 1,12, so viele ihn, den Christus annahmen, sich ihm anvertrauten, denen gab er das Anrecht und die Vollmacht, geborene Kinder Gottes zu werden, die an seinem Namen glauben, welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Darum geht es also hier. Dabei wirkt der Heilige Geist nie zwingend, das hat er gar nicht nötig, nie zwingend und vergewaltigend. Er wartet, bis wir innerlich frei für ihn ein ganzes und ungeteiltes Ja finden. Nur dann vollzieht der Heilige Geist als der männlich Gebende mit uns und in uns als das weiblich Empfangende eine göttliche Neuschöpfung. Diese wunderbare Einheit wird in 2. Korinther 5, Vers 17 beschrieben. Ist jemand in Christo eins geworden, mit ihm eins geworden? Da ist eine Neuschöpfung. Altes ist im Vergehen begriffen und stirbt. Das ist ein Prozess, den lernen wir bis zum letzten Atemzug. Aber es ist wichtig, wer in uns eigentlich die Herrschaft hat. Das alte Leben, und es gibt nur eins auf Kosten des anderen. Entweder es wächst der Christus in uns aus dem embryonalen Zustand heraus in die Christusausgestaltung, oder wir leben unser dickes, fettes Ich. Es sterben Kinder Gottes, die im Leben nur ihr Ich gehabt haben. Drüben muss viel korrigiert werden. Das, was sich vor 2000 Jahren im Leben der Maria ereignete, dass der Heilige Geist über sie kam und in ihr den Messias Jesus Christus zeugte, das Gleiche wiederholt sich im Leben eines jeden einzelnen Kind Gottes. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen wo hinein? In unser Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Und dieser Geist bezeugt und zeugt nun zusammen mit unserem Geist, dass wir ein neues Leben in uns tragen, dass wir Gottes Kind geworden sind. Ich weiß nicht, wer heute hier vor mir sitzt, ich weiß nicht, ich kenne Sie ja gar nicht, aber wenn der Geist Gottes Ihnen nicht Zeugnis gibt, wohin Sie gehören und wessen Kind Sie sind, ja, das wäre doch schade, dass man ein Leben lang aus Tradition in dem Stuhl rein sitzt und wird nicht erreicht von diesem Wort der Wahrheit, dass der Geist Gottes dann mit diesem Wort in uns ein neues Leben schenkt. Wer nicht Träger dieses Geistes ist, gehört nicht zu ihm. Das ist ein ganz ernstes Wort. Und wir können ja frommes Theater spielen und in den Gemeinden wird er sagenhaft gespielt. Jede Garderobe steht zur Verfügung, sie anzuziehen. Fromm zu reden, zu spielen, zu singen, zu beten, zu predigen. Alles ist möglich auf dieser Bühne. Alles ist möglich. Deshalb sollten wir schon in uns selbst hineinfragen, mit dieser Realität, sind wir Träger dieses Geistes, der in uns und mit unserem Ja und Einverständnis niemals im Widerspruch göttliches Leben in uns hineinzeugen konnte. Nur müssen wir warten bis zur Verwandlung unseres sterblichen Körpers. Erst dann tritt der verborgene Christus aus uns heraus. Verstehen wir doch. Unser Leben ist jetzt verborgen mit Christus und Gott. Wenn aber der Christus offenbar werden wird in Herrlichkeit, dann werden wir mit ihm zusammen in der Leuchtkraft und Strahlglanz der Herrlichkeit Gottes stehen. Dort wird's enden. Unsere ganze Gebrechlichkeit. Also bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir warten, dass die Leuchtkraft des verherrlichten Christus aus uns herausstrahlt und offenbar wird. Wer deshalb die Jungfrauengeburt ablehnt, muss zwangsläufig auch das Heißgeschehen der Zeugung göttlichen Lebens in uns ablehnen. Haben wir schon einmal darüber nachgedacht? Weshalb Gott in uns das Kostbarste, was er neben seinem Sohn hat, in ganz gebrechliche Gefäße hineinschenkt oder verschenkt, nämlich sein ureigenstes Leben. Wenn ein junger Mann sich ein Mädel aussucht, zwecks Heirat, ja, dann hat er so seine Vorstellung, ja, wie muss denn das Mädel sein, wie muss es sein, sind ja alles verheiratete Leute hier, Männer. Das Mädel muss schön sein, ja. Das Mädel muss schön sein, es muss freundlich sein, es muss lieb sein, anständig, häuslich, gebildet und intelligent. Kurz gesagt, das Mädchen muss zu ihm passen. Bei Gott ist das ganz anders. Er holt sich das allerschlechteste Material, das Unedle, das Verkommene, das Ungebildete und das Unentwickelte. Da müssen wir auch denken an die vielen Millionen Menschen, die im Mutterleib zerrissen werden. Auch die sind von Gott nicht vergessen. Da steht eigentlich das Unentwickelte. Auch die haben eine Berufung. Die Ohnmächtigen und das Törichte dieser Welt, die nicht zu den letzten Dreck, nicht viel Weise und nicht viel Vermögensmächtige. Oder denkt jemand hier in diesem Saal, dass einer... Ist da jemand da? Da soll mal die Hand heben. Ich möchte den gern kennenlernen. Von Haus aus nicht. Nein, keiner. Nicht einer sitzt hier. Nicht einer. Das macht Gott deshalb so, auf dass sich vor ihm kein Fleisch rühmen kann. Fürwahr, er hätte sich doch die Engel, die Giganten des Kosmos und die Throngestalten des Lichtes heraussuchen können, um lebenszeugungsmäßig weiterzugeben. Das konnte er doch. Warum hat er das nicht gemacht? Warum hat er bis in den tiefsten Grund der Verwahrlosung hinuntergegriffen und holt sich dort in der Mehrzahl seine Leute? Ich sage in der Mehrzahl. Die Gemeinde ist in der Mehrzahl besetzt von dieser Garde, die nichts sind, keinen Namen haben, keinen Rang, wo niemand danach fragt. Warum hat er das gemacht? Nein, seine Liebe gilt zuerst den Schwächsten, den Wertlosesten, den Ärmsten und den Letzten. Das Zeugungsamt des Heiligen Geistes in uns ist etwas Grundsätzliches. Aber auch jede weitere Erkenntnis in seinem Wort, jede Wahrheit, die uns aufgeschlossen wird durch den Heiligen Geist, hat im Hintergrund zeugungsvermehrtes Leben. Liebe Geschwister, wenn uns biblische Wahrheit nur im Kopf steigt und sie nicht uns wesenhaft verändert, hinein in die Christusgestalt, dann wird es drüben viel Feuer geben. Viel Feuer geben. Da wir ja vieles in Kenntnis, im Wissen gehabt haben, aber das will der Herr nicht. Zeugung ist eigentlich, deshalb haben wir einen Satz geprägt, den hat der Gerhard Kringel in einer Karte verfasst. Erkenntnis, was ist Erkenntnis? Erkenntnis ist das liebesmäßige Einswerden mit Christus durch Hingabe, zwecks Zeugung göttlichen Lebens in uns. Schwerer Satz. Werden wir wieder vergessen, aber dem Heiligen Geist geht es also darum. Und wenn uns eine neue Wahrheit erschlossen wird, dann brechen wir in der Ohnmacht vor ihm zusammen. Und unser Gott und Vater wird größer. So gesehen ist also dieses Wort in Römer 8, Vers 16 auch etwas Fortlaufendes. Das heißt, der Geist Gottes ist eifersüchtig und er ist betrübt, wenn Fremdartiges unser Leben besetzen will, weil er ja mit uns zusammen in ständiger Einheit zeugend göttliches Leben vermitteln will. Deshalb. Nochmal zu dem Beispiel mit dem jungen Mann. Er wirbt also um ein Mädchen. Und das Mädchen ist in der Tat auch einverstanden, ihn zu heiraten. Sagt aber, könnte ich am Montag mit dem Fritz und am Dienstag mit dem Henry und am Mittwoch mit dem Heinrich und das Wochenende im Kegelclub verbringen? Nur ein Trottel würde sagen, ja, mach das nur. Nur ein Trottel. Nein, der sagt, so eine Frau kann ich nicht gebrauchen. So eine Frau kann ich nicht gebrauchen, die ständig etwas anderes hat. Die ständig etwas anderes hat. Aber so machen es viele Gläubige. Vergebung der Sünde und in den Himmel kommen, ja, das ist schon in Ordnung. Das will man schon haben. Aber in der ständigen Ganzhingabe an Christus, zeugungsmäßig mit ihm eins zu werden, seine eigene Seele zu verlieren an ihn und ihn machen zu lassen, dass er in uns die Ausgestaltung des Christus bewirke, dass wir geistliches Profil bekommen, das ist zu viel. Und doch geht es nicht anders. Es geht nicht anders. Ich erinnere an das Wort aus Lukas 17, Vers 33. Wer sein Leben liebt, da steht eigentlich Psyche, Seele. Wer sein Leben liebt, der aus allen einen Lustgewinn machen will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben, sein Ich aufgibt, es durchstreicht und an mich verliert, um meinetwillen, in der Einswerdung mit mir, der wird sein Leben und seine Seele ins Gottesleben hineinzeugen, steht hier. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt soll uns nun auf das neue Heilsprogramm aufmerksam machen, was durch den Apostel Paulus erstmal veröffentlicht wurde. Deshalb die Wirksamkeit des Heiligen Geistes für heute und jetzt. Es ist wichtig zu erkennen, dass das Werk des Heiligen Geistes ja nicht nur ein Heraus ist, ein Heraus aus den Macht Strukturen dieser von Satan besetzten und beherrschten Macht, Zeit und Welt. Nicht nur ein Heraus, sondern auch ein Hinein. Und ich frage, wo denn hinein? Wo hinein denn? Ja, in Jesus. Das ist mir eigentlich etwas zu wenig. Das stimmt. Hinein in den Christusleib. In den Christusleib. In den Christusorganismus. Diese Zuordnung und diese neue Zielbestimmung hat es auf der Heilsebene Israel nicht gegeben. Deshalb, 1. Korinther 12, 12, wir alle sind. Ich hätte fast die Freiheit zu sagen, alle, die heute Morgen hier beieinander sind, dieses Wort auf alle anzuwenden. Wir alle hier, die wir heute Platz genommen haben, wir alle sind durch den einen Geist zu einem Leibe getauft, programmiert und bestimmt. Das ist der Christusorganismus, der Leib. Das heißt, nicht die einen werden da und die anderen werden woanders hingestellt. Nein, nein. Wenn der Heilige Geist heute etwas tut, dann betrifft es alle, die eine Berufung haben in Christo und die alle eine Berufung hinein in die Gliedschaft des Leibes haben. Oder wir nennen das Zeugnis aus Epheser 4,4. Da ist ein Geist. Ein Geist. Es geht um diesen einen Gottesgeist. Und womit ist dieser eine Gottesgeist beschäftigt? Für einen Leib. Für einen Leib steht. Und eine Berufung. Das ist eine Aussage mit einer tiefgreifenden Bedeutung, wo wir alle Meinungen, Vorstellungen und frommen Traditionen überprüfen lassen müssen. Der Heilige Geist ist heute nicht damit beschäftigt, die gottlose Welt von der Sünde zu überführen. Das war ihm am Anfang zugedacht. Das wird in jedem Fall im Tausendjahrreich und danach sein, sondern heute hat es dieser Gottesgeist nur mit der Gemeinde zu tun, die Gott zuvor erkannt, zuvor bestimmt und für sich selbst und die Herrlichkeit des Sohnes auserwählt hat. Diese kleine Schar wird mit einem heiligen Ruf herausgerufen und zugleich fähig gemacht als Glied für die Herrlichkeit des Christusleibes. Das hat die Bedeutung, dass der Heilige Geist in seiner Tätigkeit Menschen zu lebendigem Glauben führt und diese nicht in die Kirchen und christlichen Institutionen und Vereine hineinbringt, sondern sie alle haben eine gemeinsame Zielbestimmung. Und das ist die Gliedschaft der Christusgemeinde, wo er selbst, Christus, das Haupt ist. Ich weise mich hier autorisiert an dieses geschriebene Wort, Epheser 4. Und ich bin hier sehr kompromisslos. Ich lasse nicht das Wirken des Heiligen Geistes irgendwo herumflattern, sondern der Heilige Geist hat sich an das geschriebene Wort gebunden. Deshalb lesen wir ja in Epheser 4 von dieser gemeinsamen Berufung, wo dieser Gottesgeist allein seine Zuständigkeit hat. Mir kommt es vor, als würde der Apostel Paulus uns es nochmal ins Bewusstsein hineinrufen wollen. Wenn er schreibt in Vers 11, Gott hat gegeben die Vielfalt der Wortdienste, Propheten, Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und wozu ist denn die buntfarbige Palette der gesamten Wortverkündigung eigentlich gebunden? Wohin ist sie bestimmt? Bitte? Ja, zur Vollendung der Gemeinde, zur Auferbauung des Leibes Christi. Wenn Sie die Zuordnung des Heiligen Geistes woanders hinstellen wollen, können Sie. Aber Sie müssen an diesem Text von Epheser 4 vorbei. Niemals wird der Heilige Geist losgelöst von dieser Dienstzuweisung irgendetwas tun. Und wir sind gut beraten, dass wir ihn nicht in unsere fromme, gefühlsbetonte Vorstellungswelt hineinpressen. Punkt 2. Also das erste war, der Heilige Geist hat ein Zeugnis und Zeugungsamt. Zweitens, führt er heraus und führt hinein in die Gliedschaft am Leib des Christus. Und der dritte Punkt lautet also die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Wir fragen, wer und was muss denn versiegelt werden? Gott hat sich selbst in seinem Sohn durch den Heiligen Geist in seine Gemeinde hineinverschenkt. Solches kostbare und unvergleichliche und unauswechselbare Gottesleben ist in einem sterblichen Menschenkörper hinein verpflanzt, das muss doch geschützt und das muss doch versiegelt werden. Sonst kommt es womöglich um und bleibt auf der Strecke. Deshalb lesen wir in Epheser 1, Vers 13, nachdem ihr gehört habt, Also hier auf dieser Gemeinde, auf dieser Gemeindeebene geht's nicht um Sehen und Betasten, um Fühlen und Erleben und was weiß ich alles. Die Grundlage dieser Gottesgemeinde ist gesetzt, und zwar zum Hören dessen, was geschrieben ist, und in der Verkündigung gleich mit. Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, hier haben wir es wieder, das Evangelium eurer Rettung. Es gibt in diesem Wort der Wahrheit ein Evangelium unserer Rettung. Und ich wünschte und flehe in diesen Augenblicken für alle, die eigentlich noch nicht das Zeugnis des Geistes in sich tragen, dass es ihnen jetzt geschenkt werde, dass der Geist Gottes ihnen das Herz öffnete für dieses Evangelium deiner und ihrer Rettung. Dazu ist ja Christus gestorben. Das Wort der Wahrheit, das Evangelium der Rettung. Für die, die eine Berufung haben als Glied an dem Leibe des Christus. Diese Menschen hören diese beseligende Botschaft und sie glauben sie, sie nehmen sie in ihr Leben hinein und lassen sich eins machen mit Christus. Gleichzeitig vollzieht der Heilige Geist die Versiegelung an einem jeden Glaubenden. Verstehen wir? Das muss Gott versiegeln. Sonst kommt es drüben nicht an. Das muss er versiegeln. Der Heils- und der Rettungsweg hinein in die Christusgemeinde läuft also, ist ganz einfach, kann eigentlich von der untersten Etage erkannt werden, läuft über das Hören und das Glauben und das Versiegeltwerden. Das gehört zum Aufgabengebiet und zum Wirkungskreis des Heiligen Geistes für das Heute und Jetzt. Deshalb ist Paulus auch bemüht, wenn er schreibt in Epheser 5, Vers 30, betrübet nun nicht diesen Heiligen Geist. Diesen Heiligen Geist betrübet ihn nicht, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Verstehen wir? Dieses Siegel, was der Vater durch den Heiligen Geist auf seine Kinder und Söhne aufdrückt, bleibt bis zum Tag der Vollerlösung gültig. Liebe Geschwister, sagen Sie doch mal Preis dem Herrn, sonst säße wahrscheinlich keiner hier. Ich auch nicht, ich auch nicht. Die vielen Irrwege, die man gehen kann und manchmal auch geht und zerbricht daran, dass es dem Heiligen Geist uns gelingt, auf der Innenspur, auf dem kürzesten Weg zu diesem Ziel der Ausgestaltung zu führen. Wir haben es nicht in Händen. Nein, wir haben es nicht in Händen. Aber wir bitten immer den Heiligen Geist und sein Wort, dass er uns korrigiere und dass er uns befähigt, Dinge, die nicht zu ihm gehören, die nicht zu ihm passen, zurückzulassen. Wir treffen 100.000 Entscheidungen im Leben und manchmal 100 an einem Tag. Und das ist wichtig, dass der Geist Gottes, ja, ich werde gerade erinnert, was sagt Paulus? Die der Geist Gottes leitet und führt. Die? Ja, nicht treibt. Also dieses Wort kann ich nicht leiden, weil der Heilige Geist kein Treiber ist. Wir haben also die Möglichkeit, uns auch gegenteilig zu entscheiden, das haben wir. Und da merken wir und spüren das Sprechen des Heiligen Geistes in unsere Situation hinein. Die der Heilige Geist führen und leiten kann, die sind Söhne Gottes. Kann der Heilige Geist uns im Alltag, morgen, wenn es losgeht, führen und leiten und lenken? Das ist das Siegel, das ist das Geheimnis der Gotteskindschaft. Die sind Kinder Gottes. Bis zum Tag der Vollerlösung. Was ist das für Tag? Was ist das für Tag? Der Tag der Vollerlösung. Sagen Sie es doch mal. Das ist der Tag der Entrückung, der Verwandlung der Gemeinde. Dort hat der Heilige Geist eigentlich sein Werk mit uns in großer Mühe und Geduld beendet. Bis zu diesem Ziel seiner Bestimmung werden wir hindurchgetragen. Er lässt sein Werk, was er in uns angefangen hat und begonnen hat, nicht halbfertig liegen, sondern vollendet es auch an seinem oder bis zu seinem Tag. Philipper 1. Vers 6. Das sind doch Worte des Zuspruchs, Evangelium der Freude, der Glückseligkeit, auch der Gewissheit. auch der Gewissheit. Wenn ich irgendwie falle, dann weiß ich, er ist die Garantie. Er ist die Garantie. Deshalb heißt es dann, der in uns, der uns aber für dieses Ziel vorbereitet und tüchtig gemacht hat, das ist Gott. Der uns auch das Angeld, die Anzahlung oder das sichere Pfand seines Geistes in unser Herz gegeben hat. Ob Gott das wieder zurückzieht? Nein, das macht er nicht. Das tut er nicht. Bedenken wir, seine Erwählungen aus, seine Berufungen sind unbereubar. Wir denken an Israel, auch wenn es 2000 Jahre nur in eigenen Willen durchgesetzt hat, er wird es ans Ziel bringen. Dass wir so wertvoll geachtet sind in den Augen Gottes und deshalb das Siegel des Geistes und der Unantastbarkeit an uns tragen, sollte eigentlich uns jeden Tag zu staunenden Anbetern machen. Warum hat Gott diese Wahl getroffen? Vor unserer menschlichen Existenz. Keiner hat je an uns gedacht. Da waren wir in Gottes Herz eingeschlossen. Und als wir dann in die Zeit hinein existent wurden, dann wurden wir von dem Wort der Wahrheit, das Evangelium der Rettung erreicht. Und wissen, wir sind Geliebte um seines Wortes und um seiner selbst willen. Wir haben heute über den göttlichen Auftrag des Heiligen Geistes nachgedacht. Wir könnten also mehrere Punkte herausnehmen und merken uns aber wenigstens ein Dreifaches. Der Heilige Geist zeugt durch das Wort der Wahrheit in uns ein neues Leben. Erstens. Zweitens, der Heilige Geist führt uns nicht nur heraus aus dem Tod, aus der Vergänglichkeit, aus der Sünde, aus der Macht der Finsternis. Er führt auch hinein in den Christusorganismus. Zweitens. Drittens, und dieser Heilige Geist ist uns von Gott gegeben als Siegel, das keine Macht uns je davon scheiden kann. Und die Versiegelung des in uns geschenkten Herrlichkeit, bis wir vollendet in seinem Lichte stehen. Dazu segnet der Herr sein Wort. Ich darf den lieben Bruder Paul Seib bitten, uns im Gebet zu leiten.
Recht schönen Dank, dass Sie aufgestanden sind. Lieber treuer Vater, im Namen Jesu wollen wir dir danken und können das nicht genug zum Ausdruck bringen, welch wunderbares, einmaliges und nicht zu überbietendes Werk du ins Laufen gebracht hast. Und das wird nicht aufhören, bis auch das Letzte, was verloren ist, dies erfassen und erleben kann. Nun sind wir, die wir hier sind, mittendrin und als solche, die gerufen sind. Viele wissen auch, wo sie hineingerufen worden sind. Und wir dürfen uns freuen, dass wir in diesem Stand ein von dir geprägtes Siegel bekommen haben. Das befreit uns nicht vor leichtfertigem Tun und Handeln. Das wissen wir, das haben wir so oft schon erfahren. Sondern geradezu verpflichtet es uns, in einer liebensmäßigen, freien Weise dir den Dank zu erstatten für diesen Dienst an uns, dass wir unser Leben in der Hingabe dir immer wieder neu zur Verfügung stellen und uns da gebrauchen lassen für dich, wo wir stehen und gehen. Und das ist umfassend, nicht nur hier, wenn wir uns unter deinem Wort versammeln, sondern vor allem da, wo wir stehen, in den einzelnen Bereichen. Und du kannst und willst dazu Gnade schenken, jeden Tag neu. Und darum bitten wir dich immer wieder, jeder in seinem Wirkungsfeld, dass wir dich nicht aus dem Blick verlieren und uns verselbstständigen, sondern immer wieder neu unseren Blick bei dir festmachen und von daher wieder neu ausgerüstet und gestärkt mit deinem Geist unsere Straße fröhlich ziehen, auch da, wo Lasten uns drücken, in der Gewissheit. Denn du hast verheißen, dass du das angefangene Werk vollenden wirst. Du wirst es nicht liegen lassen. Du wirst es zum herrlichen Ziel führen. Und dafür möchte ich dir danken und wir dir alle, die wir dir gehören und schon jetzt in dieses Loblied einstimmen, dass du der bist, der von Anfang an alles, was verloren ist, zurückführst. Dir sei Lob, Ehre, Preis und Anbetung dafür. Amen. Amen.